Ich freue mich, diese Predigtreihe heute mit euch abschließen zu dürfen zum Thema Kirche, wie wir werden, was wir sind. Und wir haben in den letzten Wochen zum Teil sehr, sehr lange Texte gehabt, die wir uns angeschaut haben, in den Reden Jesu. Und diesmal haben wir umso einen kürzeren und simpleren Text, in dem wir gemeinsam heute ein bisschen eintauchen wollen. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, dass es uns viel zu sagen hat, dieser Text. Und ich bin gespannt, was das bei jedem von euch auch auslöst. Ich habe als Kind ganz oft abends wachgelegen und ich hatte sehr viel Angst davor, dass irgendwann mal unser Haus abbrennen könnte. Einfach in Flammen aufgehen könnte. Und noch größere Angst hatte ich davor, dass ich das nicht mitbekommen könnte. Dann hat mir mein Papa mal gezeigt, wie laut die Feuermelder sind und dann hatte ich die Angst nicht mehr. Aber ich hatte immer noch die Angst, dass irgendwie alles abbrennen könnte und dass wir alles verlieren. Und was ist dann? Und gerade so im Blick so der letzten Wochen mit der Flutkatastrophe in Westdeutschland, da hinten, da wird einem das nochmal klar. Das kann tatsächlich irgendwie von einem Tag auf den anderen passieren. Es ist jetzt nicht so, als wäre meine Angst damals komplett irrational gewesen. Es war vielleicht irrational, dass ich jeden Abend hatte. Aber dieser Fakt an sich, dass man Angst davor hat, solche Dinge zu verlieren, das kann uns allen tatsächlich passieren. Und deshalb lag ich jeden Abend wach und habe mich gefragt, okay, wenn es jetzt wirklich so weit kommen sollte und du heute Nacht aufwachst und du kannst noch eine Sache mitnehmen, was ist diese Sache? Was ist die eine Sache, Simon, die du aus deinem Zimmer noch retten musst? Und es war gut, dass ich mir die Frage mal wieder gestellt habe, weil das war auch unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten. Also zuerst war es auf jeden Fall mein Kuscheltier, mein kleiner Stoffhase. Das war auf jeden Fall ganz wichtig. Später irgendwie habe ich dann überlegt, ob ich nicht vielleicht doch lieber ein bisschen was Langfristigeres mitnehmen sollte. Zum Beispiel ein Computer oder ein bisschen Lego. Von dem ich dann langfristiger was habe. Also ich habe mir da ziemlich viele Gedanken gemacht. Und warum erzähle ich euch das alles? Ich habe mir Gedanken gemacht darum, was mir am kostbarsten ist. Welche dieser ganzen Dinge, die ich da habe, ist mir am kostbarsten? Ist es vielleicht ein Erinnerungsstück? Ist es was emotional, ein Tier, was mich emotional trösten kann? Sind es irgendwelche Dinge, die ich mit denen ich viel Zeit verbringe? Oder sonst irgendwas. Was ist das eine, was so kostbar ist, dass wenn alles andere wegfällt, ich immer noch haben will? Ich bin froh, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken darum mache. Aber genau über sowas und genau mit dieser Frage konfrontiert uns der Text heute. Mit dieser Frage, was ist denn eigentlich für uns das Kostbarste, was wir haben? Was ist das eine, ohne das wir nicht sein wollen? Was ist das eine, für das wir irgendwie auch in Kauf nehmen, wenn alles andere nicht mehr da ist? Und ich finde das so krass, dass Jesus erzählt diese Geschichte oder also diese zwei Geschichten, die eigentlich zusammengehören. Und es ist so simpel. Es ist so simpel, diese Geschichte zu erzählen. Und es ist auch an sich jetzt keine besonders herausfordernde Geschichte. Aber sie wird in dem Moment herausfordern, wo wir sie hören. Sie wird in dem Moment herausfordern, wo wir sie hören, weil sie eine Reaktion fordert. Obwohl das gar nicht explizit da drin steht, stellt sie doch jeden vor die Frage, was würdest du tun, wenn du einen Schatz im Acker findest? Und was würdest du so tun, wenn du ein Kaufmann bist, der im Perlenbusiness unterwegs ist und der die eine Perle findet, die einfach perfekt ist? Was würdest du tun, wenn du das findest, wonach du immer gesucht hast? Und was würdest du tun, wenn du das eine findest, das so kostbar ist, dass man eigentlich alles dafür aufgeben muss? Und mit so einer simplen Geschichte, weil es jemand in der Geschichte tut, alles aufzugeben für eine andere Sache, diese simple Geschichte konfrontiert uns damit, mit dieser Frage, was würdest du tun und was ist dir so kostbar, dass du genauso zu solch radikalen Schritten bereit wärst? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns alle persönlich stellen. Da müssen wir uns wahrscheinlich auch mehr Zeit nehmen als nebenbei in so einer Predigt. Aber ich will euch ein bisschen Beispiele geben. Was ist das Wertvollste in deinem Leben? Was ist das Kostbarste, das Schönste, was du hast? Ist es deine Freundschaften? ist es vielleicht deine Wohnung, dein Haus, auf das du sehr lange hingespart hast oder wo du dich jetzt für die nächsten 25 Jahre verschuldet hast, um das zu haben. Ist es dein Instagram-Feed mit all den gesammelten Likes, die du hast? Ist das dein Ein und Alles? Ist das das Kostbarste, was du eigentlich besitzt? Ist das deine Familie? Oder sind es deine Zukunftspläne? Ist es deine Karriere? Ist es tatsächlich das Kostbarste, was du hast, dein Besitz oder dein Geld? Oder sind es wirklich deine Träume? Die Dinge, die du dir alle vorstellst, was noch sein könnte, wie du dir dein Leben ausmalst. Ich glaube, dass dieser Text uns herausfordert, weil er uns auch sagt, was das Wertvollste ist. Es ist ganz simpel ausgedrückt. Es beginnt einfach mit dem Himmelreich ist es so. Mit dem Himmelreich ist es so. Und schon konfrontiert uns der Text schon wieder und sagt, das ist das Kostbarste. Wie stehst du dazu? Wenn wir konfrontiert sind mit Leuten, die viel Geld für eine Sache ausgeben oder viel bereit sind, viel zu opfern für eine Sache, dann löst uns das in uns irgendwie immer die Frage aus, oder zumindest ist das bei mir so, vielleicht ist es bei euch ja auch nicht so, aber mir löst es immer die Frage, ist es das wert? Haben sie was gewonnen? Und wenn eine Person so viel wert ist, ist zum Beispiel sehr viel wert ist, viel Geld dafür zu bezahlen, für eine Kaffeebohne, die von einer Katze gegessen wurde und danach wieder ausgeschieden wurde, was übrigens der teuerste Kaffee der Erde ist, ist das erstrebenswert? Also sollte mir das auch kostbar sein, so ein Katzenkaffee? Es lohnt sich das vielleicht auch, dass ich den mal ausprobiere und dann mal die Unsummen an Geld in die Hand nehme für 100 Gramm von diesem Kaffee? Oder bleibe ich danach enttäuscht zurück? Jedes Mal, wenn jemand bereit ist, viel zu geben für eine Sache, dann fordert mich das heraus. Jedes Mal, wenn du eine romantische Komödie schaust oder sonst irgendwas, einen Liebesfilm, dann stellt sich die Frage, boah, wäre ich auch bereit, so absurde Dinge für Liebe zu tun? Obwohl ich eine Person vielleicht noch überhaupt nicht kenne. Es fordert uns heraus. Sobald wir andere Menschen sehen, die etwas tun, was irgendwie absurd wirkt, fordert es uns heraus, uns die gleiche Frage zu stellen. Und jetzt demonstriert uns Jesus praktisch so eine Person vor unseren Augen, die bereit ist, für das Himmelreich sozusagen, also in seiner Geschichte soll es das Himmelreich sein, alles zu geben. In der Geschichte ist es ein Schatz im Acker und eine Perle, nach der ein Kaufmann auf dem Weg war. Aber Jesus sagt, so ist es eigentlich mit dem Himmelreich. So ist es mit dem Himmelreich. Und damit sagt er, das Himmelreich ist das Kostbarste, meiner Meinung nach. Wie stehst du dazu? Das Himmelreich ist wie diese Perle, die ein Kaufmann findet. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur ein kleiner Straßenhändler. Der Kaufmann, von dem die Rede ist, ist jemand, der wirklich ein Investor ist. Der sich auf die Suche macht nach Dingen, wo er sein Geld rein investieren kann, wo er nachher wieder mehr von rausbekommt. Der auf der Suche ist nach Schönheit und nach Gewinn. Auf der Suche ist nach etwas Kostbarem, nach etwas Wertvollem. Und jetzt sagt Jesus einfach so, das Kostbarste, was du jemals finden kannst, wenn du auf der Suche bist, das ist das Himmelreich. Und ich glaube, es sind zwei Fragen, die dann sich daraus wieder ergeben. Nämlich erstens, was ist das Himmelreich? Und zweitens, ist das wirklich so kostbar, wie Jesus behauptet? Die erste Frage können wir gleich gemeinsam beantworten. Die zweite Frage ist eine Frage, die jeden von euch persönlich angeht. Die Frage danach, ob das, was Jesus da zeigt, es wirklich wert wäre, alles aufzugeben. Ob das wirklich so kostbar wäre, dass man das nicht verpassen sollte. Das Himmelreich oder auch an anderen Stellen das Reich Gottes genannt, ist so zentral ganz oft bei dem, was Jesus auf dieser Erde gepredigt hat. Und er erzählt eigentlich, und wir beschäftigen uns auch jetzt schon die letzten Wochen, immer mit Aspekten dieses Himmelreichs. Ich glaube, am besten beschreiben können wir das, wenn wir erstmal uns von dem Reichsbegriff ein bisschen lösen, weil ich glaube, dass es nicht um ein Territorium geht dabei. Es geht nicht um einen in Landesgrenzen gefassten Bereich, in dem das dann ist. Und dann musst du da hingehen und dann bist du im Himmelreich. Und wenn du dann, also versteht ihr, was ich meine? Es ist kein Land, es ist kein Ort. Ich glaube, dass auch gerade dadurch viele Verletzungen in der Geschichte passiert sind, gerade durch die Kirchen und den, ich weiß nicht, wer von euch Königreich der Himmel kennt, den Film, wo ganz oft dann darüber gesprochen wird, dass eben die Stadt Jerusalem, das Land Israel, genau dieser Ort ist. Und das natürlich dann bis heute Kriege auslöst und Konflikte auslöst. Ich glaube aber, dass Jesus hier von mehr spricht, als einfach nur einem Ort, einem physischen Land. Er spricht hier von dem Herrschaftsbereich Gottes. Von dem Bereich, in dem Gott regiert und in dem er König ist. Von dem Bereich, in dem alles so läuft, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht die einfachste Variante ist, um zu verstehen, was Himmelreich bedeutet. Himmelreich oder das Reich Gottes ist der Ort, an dem alles so ist, wie Gott es ursprünglich gedacht hatte. Es ist der Ort, an dem Gemeinschaft mit Gott in Fülle möglich ist. Es ist der Ort, an dem real wird, was wir in Matthäus 5 schon gemeinsam uns angeschaut haben, dass die Niedrigsten die Höchsten sind. Dass die, die ohne Hoffnung sind, denen Hoffnung geschenkt wird. Dass die Armen eigentlich die Reichen sind. Das ist Himmelreich. Das heißt, das ist, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Die perfekte Welt, in der er alles so in seine Bahn lenkt, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und in dem das niemand mehr durcheinander bringen kann. Das ist Himmelreich. Und das Beeindruckendste ist, und das sehen wir dann in Offenbarung 21, wenn mal das Himmelreich dann in Fülle da sein wird, dass das, was es wirklich ausmacht, ist, dass Jesus da ist, dass Gott mit uns ist. Das ist, was Himmelreich bedeutet. Es ist der Urzustand eigentlich, der irgendwann wieder in Fülle hergestellt werden wird. Das Paradies. So, wie Gott sich das alles mal vorgestellt hatte. Und dann ist die Frage, ist es das wert? Ich glaube, das ist eine sehr reale Frage, die mit Nein beantwortet werden kann. Das ist hier keine rhetorische Frage. Das ist eine sehr reale Frage heute Morgen an dich. Ist es das wert? Dass man alles aufgibt. Dieser Text ist doch eigentlich so simpel. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu erklären. Diese Personen finden etwas und die nächste Reaktion ist Freude und die Aufgabe von allem, was sie haben. Und jetzt sagt Jesus einfach, so eine Freude solltest du empfinden, wenn du an das Himmelreich denkst. So kostbar ist das. So krass ist es, mit mir unterwegs zu sein. So heftig ist es, wenn die Dinge real werden, die ich mir eigentlich gedacht habe mit dieser Welt. Aber wenn wir ehrlich sind, erleben wir das nicht. Und selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es manchmal alles andere als kostbar und schön und fühlt sich nicht an, als ob das immer wert wäre, alles aufzugeben, alles andere. Wenn ich ehrlich bin, bin ich selbst eher oft so unterwegs, dass ich sage, okay, so mit Jesus, das ist ja ein ganz cooles Investment. Da lege ich auf jeden Fall mal ein bisschen was von meiner Zeit an und von meinen Gütern an. Das ist schon gut, da mal so ein bisschen das Wasser zu fühlen, wie warm das ist, aber so ganz ohne Rücklagen will ich das lieber nicht machen. Weil was ist, wenn es das doch am Ende nicht wert ist, dann will ich ja doch noch so ein zweites Gleis haben, wo ich sage, okay, dann finde ich hier meine Erfüllung, dann ist jetzt das mein Kostbarstes. Ich hätte doch lieber so zweigleisig unterwegs zu sein, das ist doch clever. Nie alles Kapital nur an einem Ort binden. Was, wenn der Schuss nach hinten losgeht? Ich glaube, wir erleben oft Unperfektheit. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und eigentlich nach diesem Reich Gottes suchen, nach diesem Himmelreich, dann erleben wir alles andere als Schönheit. All das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, das ist das, worüber die letzten Wochen geredet haben. All das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, soll in Kirche beginnen. In Kirche soll es beginnen, dass das Reich Gottes auf dieser Erde sichtbar wird. Dass dieser Schatz, der im Acker vergraben liegt, ausgebuddelt wird und für alle Welt sichtbar ist. In Kirche soll das sichtbar sein, aber in Kirche ist oft genau das Gegenteil der Fall. Und ich weiß, dass einige von euch hier sitzen und genau das erlebt haben, dass eigentlich oft das Gegenteil der Fall ist. Dass Kirche jetzt nicht unbedingt ein Ort der Schönheit ist, ein Ort, in dem alles so läuft, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hatte, in dem die Kleinen die Großen sind, die Armen die Reichen, sondern dass Kirche einfach nur ein Ort ist, an dem alles genauso beschissen läuft wie in der Welt drumherum, nur wir pinseln es halt ein bisschen fromm an. Ich glaube, das ist oft eher unsere Realität, in der wir leben. Und ich glaube, dass das mit uns zusammenhängt. Mit dir und mir. Weil wir gebrochene Menschen sind. Wir sind gebrochene Menschen, die anderen Menschen Verletzungen zufügen. Oft ungewollt, oft nur nebenbei, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Aber wir sind als Kirche eine Gemeinschaft der Gebrochenen. Und deshalb werden wir nie an dem Punkt ankommen, wo das in Fülle sichtbar ist, was Jesus sich eigentlich vorgestellt hat. Und doch glaube ich, dass genau in dieser Zerbrochenheit, in diesem verdreckten Acker, ein Schatz begraben liegt. Und dass genau diese Gebrochenheit das ist, wo wir eigentlich Schönheit entdecken können. Dass es direkt hier liegt, noch vergraben manchmal, aber eigentlich sichtbar werden kann. Und wenn du echt jetzt hier sitzt und sagst, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, dass in Kirche dieser Ort sein soll, wo ich bereit bin, alles aufzugeben für, dass ich mich so in Kirche investiere, weil ich mit Gott unterwegs sein will, dann kann ich das verstehen, aber ich will dich trotzdem herausfordern, es zu tun. Weil ich glaube, dass wir manchmal zu busy sind, um zu verstehen, wo Schönheit begraben liegt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Joshua Bell, einem der berühmtesten Violinisten der Welt. Der wurde von der Washington Post angefragt, ein Experiment durchzuführen, in dem er sich mit seiner 4 Millionen Dollar Stradivari Violine in die U-Bahn stellte und in Perfektion die besten Stücke spielte, die die Welt je gesehen hat. Von Schubert, Bach, Mozart, alles dabei. Und die haben das alles mit einer Kamera gefilmt, um zu schauen, wie viele Leute wirklich stehen bleiben. Und in ihrem Alltag, an einem Ort, wo sie es nicht erwarten, wahre Schönheit entdecken können. An einem Ort, wo sie nichts Kostbares erwarten, ein Millionenvermögen erkennen können. Es war eine Person, die diesen Mann erkannte. Von den Tausenden, die in Washington in der U-Bahn-Station an ihm vorbeigelaufen sind. Eine Person, die erkannte, was da gerade vor ihren Augen abgeht. Der Mann hat in der Stunde, in der er da gespielt hat, 32 Euro eingenommen. Dollar. 32 Dollar eingenommen. Plus 20 Dollar von der einen Person, die ihn erkannt hat. Ich glaube, wir können oft Schönheit, die direkt vor unseren Augen liegt, nicht sehen, weil wir zu beschäftigt und zu ignorant dafür sind. Weil wir vielleicht auch zu viel Angst davor haben, was passieren könnte, wenn wir wirklich alles auf eine Karte setzen. Und weil wir so viel anderes zu tun haben, was auch gut und wichtig ist. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben alle sehr, sehr gute Ausreden. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die auch kostbar sind, die auch gut sind. Aber die Frage ist, was ist das Kostbarste? Weil wenn du das eine findest, was so kostbar ist, was bringt dir dann all das andere noch? Und das finde ich das Beeindruckende, weil jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Wenn jemand so viel aufgibt, dann konfrontiert uns das mit dieser Frage, warum? Warum macht jemand das? Und ich glaube, dass in dieser Geschichte, dass die Person alles aufgibt, dieser Kaufmann alles verkauft, um diese eine Perle zu finden. Und der Bauer, der da durch Zufall auf so einen Schatz trifft, der da verborgen liegt, dass der sein ganzes Vermögen in die Hand nimmt und diesen Acker kauft, das ist meiner Meinung nach einfach nur sehr, 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 sehr clever. Das ist einfach eine gute Geldanlage. Und ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich solche guten Deals finde auf eBay Kleinanzeigen, dann sage ich immer, Nele, da verlierst du ja Geld, wenn du das nicht kaufst. Da verlierst du ja Geld. Das ist so ein guter Deal. Da verlierst du ja was, wenn du das nicht kaufst. Und genau das sagte einst Warren Buffett. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Einer der berühmtesten Großinvestoren Amerikas. Der hat es gesagt, als er gefragt wurde von einer Studentin, was war der größte Fehler, den du je finanziell getätigt hast? Und er hat gesagt, es sind nicht die Fehler, wo wir Geld verloren haben. Die interessieren mich nicht. Die interessieren zwar dann meine Anleger, aber das ist ein anderes Thema. Aber diese Fehler, die interessieren mich nicht, wo ich mich verkalkuliert habe und wo ich Geld verloren habe. Die größten Summen habe ich da verloren, wo ich genug wusste, um viel Geld zu investieren und noch mehr rauszubekommen und ich es nicht gemacht habe, aus welchem Grund auch immer. Und danach zugucken konnte, wie so die Aktie durch die Decke schießt. Das sind die größten Verluste, die ich in meinem Leben eingefahren habe. Wo ich genau wusste, es ist so viel wert, da jetzt Geld rein zu investieren. Und ich habe es nicht gemacht. Und so gehen die beiden Leute in der Geschichte nicht mit der ganzen Sache um. Sie sehen dieses Kostbare vor sich und sie wissen ganz genau, das ist, wonach ich immer gesucht habe. Und alles andere verschwindet im Hintergrund in diesem Moment. Was ist das Kostbarste in deinem Leben? Gibt es etwas, für das du bereit bist, alles hinter dir zu lassen? Das eine, wo du sagst, da verliere ich ja was, wenn ich das nicht mache. Dass die so viel aufgeben für diese eine Sache, zeugt eigentlich von dem Wert, den die Sache hat. Und wir als Kirche müssen uns fragen, wie viel ist uns Gott wert? Wie viel ist uns Kirche wert? Und wie viel ist uns das Reich Gottes wert? Wie viel ist es uns wert, Teil davon zu werden, dass es auf dieser Welt anfängt, so zu werden, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat? Wenn du darüber nachdenkst, wirst du von Freude gepackt? Siehst du die Schönheit, die da begraben liegt, oder brauchst du noch Zeit und musst erst noch einen Moment in dieser U-Bahn stehen, bevor du langsam es dir dämmert? Dass da etwas begraben liegt, von dem wir die Schönheit wahrscheinlich nie begreifen werden. Dass da etwas begraben liegt, für das es sich vielleicht wirklich lohnt, alles aufzugeben. Dann fordert dieser Text heute dich heraus, genau dazu. Jim Elliot hat mal gesagt, der war ein Missionar, der selbst sein Leben verloren hat, bei dem Versuch, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Der hat gesagt, wer aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann, der ist kein Dummkopf. Und die Frage heute ist, sorry, wenn ich so direkt bin, aber die Frage heute ist, wenn jetzt diese Schönheit vor uns liegt, Wenn wir in den letzten Wochen uns angeguckt haben, was das bedeutet, was Kirche für eine Schönheit entfalten kann, was Gott mit uns eigentlich vorhat. Wenn das jetzt alles vor uns liegt, wir diesen Schatz ausgegraben haben, wie ist unsere Reaktion darauf? Sind wir bereit, alles dafür aufzugeben? Sind wir bereit, anzuerkennen, dass das das Kostbarste ist, was wir jemals haben könnten, mit Gott unterwegs zu sein? Oder gibt es was, was uns zurückhält? Mit anderen Worten, sehen wir die Schönheit und wie handeln wir dann? Gehen wir nach Hause und sagen, ach ja, das war ja schön, dass ich das heute gesehen habe. Oder gehen wir nach Hause und verkaufen wir alles? Wenn du mit so einer Möglichkeit, mit so einer Kostbarkeit, mit so einer Schönheit konfrontiert bist, wie wirst du handeln? Wirst du alles aufgeben, um das eine zu bekommen, was kostbarer ist als alles? Oder gehst du nach Hause als Dummkopf, weil du die größte Investition deines Lebens verpasst hast? Sind wir bereit, volles Risiko zu gehen? Oder wollen wir stehen bleiben, wo wir sind? Ich glaube, das Ermutigste ist in all dem, in dieser Geschichte, wenn jemand viel aufgibt, um was anderes zu gewinnen, ist, dass Jesus selbst uns das vorgemacht hat. Jesus selbst, Gott selbst, war dieses Himmelreich, dass wir diese Wiederherstellung erfahren mit der Beziehung zu ihm und auch diese ganze Welt, die die Wiederherstellung erfährt in sozialen Beziehungen. Selbst die Natur eine Wiederherstellung erfährt. Ihm war das so viel wert, dass er alles dafür aufgegeben hat, und zwar wirklich, wirklich alles. Jesus war dieser Schatz so viel wert, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Jesus warst du, war diese Kirche, war die Gemeinschaft mit uns so viel wert, dass er alles andere aufgegeben hat. Und dann stehen wir wieder an diesem Punkt, wo wir mit einer Person konfrontiert ist, die alles für eine Sache aufgibt. Und wir uns fragen müssen, wie ist unsere Antwort darauf? Sind wir auch bereit, alles auf diese eine Karte zu setzen? Die Mosaik, ich glaube, das ist unsere Frage am Ende dieser Predigtreihe. Sind wir bereit, als Kirche dieses Risiko einzugehen und alles vielleicht auch aufzugeben, was uns lieb ist? Für das, was größer ist als das alles. Was größer ist als alles, was wir jemals finden könnten. Was der größte Schatz, die beste Wertanlage ist, die wir jemals tätigen könnten. Amen.